Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
My place in tech changes every day, but I don't fear the future because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More. Ja, wir kommen langsam in Richtung Ende des Jahres und da ist es ja auch nicht ungewöhnlich, dass IT-Verantwortliche dann sich überlegen, wo im nächsten Jahr dann für welche Themen Geld ausgegeben werden soll. Gegebenenfalls hat man das natürlich schon längst geplant, das wäre auch jetzt irgendwie schon fast verwunderlich, wenn man jetzt erst über die Budgetpläne für 2023 nachdenkt. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage dann immer nochmal, ja, selbst wenn man jetzt eben Pläne in der Mitte des Jahres gefasst hat, was denn davon jetzt in 2023 noch realistisch erscheint. Und sicherlich ein Plan, den das ein oder andere Unternehmen mit sich rumträgt, ist dann eben immer diese Frage, ja, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesem Thema IT Asset Management, Software Asset Management, vielleicht noch ein bisschen eine Ebene tiefer, Lizenz Compliance Management um? Ja, ich denke mal, es gibt viele Unternehmen da draußen, die immer noch ein Störgefühl haben, dass da irgendwo ja vielleicht ein Problem existiert, von dem sie nicht wirklich wissen. Oder wenn zumindest so ein Problem halbwegs bekannt ist, aber doch die Details fehlen, um das damit verbundene Risiko im Sinne von, na, vielleicht muss man da ja irgendwelche Nachzahlungen rechnen oder sonstige Sanktionen, die dann vom Softwarehersteller kommen könnten. Also genau dieses Risiko ist nicht so wirklich greifbar. Und das, das erklärt sicherlich dann auch, warum es doch noch so viele ausgeschriebene Stellen für Lizenzmanager gibt. Und ich habe ein sehr großes Netzwerk natürlich in dieser Community und bekomme dann immer wieder mit, dass selbst nach mehreren Monaten, wenn nicht sogar schon seit ein, zwei Jahren, die Besetzung der Stelle immer noch nicht erfolgt ist. Ja. Naja, am Ende könnte man sagen, ich arbeite ja auch für ein Unternehmen, was in dem Bereich Dienstleistungen anbietet, dass dafür ja extra eben Dienstleister am Markt auch entsprechende Services entwickelt haben. Gartner hat dafür mittlerweile ja sogar den Magic Quadrant für Software Asset Management als Managed Service geschaffen. Also mit anderen Worten, ein Leistungsangebot, mit dem ich als Unternehmen diese, sag's jetzt mal, Kompetenzlücke, die ich dann eben vielleicht eben verspüre, ne, deswegen habe ich ja auch am Ende eine Stellenausschreibung im Markt platziert, ne, und diese Lücke könnte ich mit so einem Service ja schließen. Macht ja irgendwo auch Sinn. Also zumindestens auf den ersten Blick. Und ich habe mir überlegt, eben heute auch zum 11.11. dieses Jahres das Thema dann vielleicht dann doch etwas mit einem gewissen kritischen Blick dann nochmal zu bewerten und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu geben, wie man mit dieser Anforderung Lizenzmanagement doch irgendwo umzusetzen sinnvoll umgeht. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Hinter der Frage, ob man jetzt lieber jemand einstellen soll oder eben das Ganze als Managed Service an einen Dienstleister abgeben soll, steht natürlich der Business Case hinter dieser Überlegung. Ja, es ist da sicherlich nachvollziehbar, dass man jetzt auch, was weiß ich, bei einem wenig erfolgreichen Versuch, jemand von außen zu finden, der dann eben diese Stelle besetzen kann, jetzt nicht einfach irgendeinen Dienstleister sich greift und dann zu jedem denkbaren Kostensatz dann diesen Dienstleister mit diesem Service beauftragt. Also man könnte jetzt schon mal sagen, wenn es also um die Frage geht, was kann das Ganze kosten oder sollte kosten, dann ist sicherlich nachvollziehbar, dass viele Unternehmen ja auch hingehen und sagen, ja, guck mal, ich habe so und so viel strategische Softwarehersteller, wo auch mein Management von mir erwartet, dass ich das Ganze kontrolliere, manage, also da möglichst hohe Transparenz habe. Und für diese Softwarehersteller bräuchte ich, na dann, was weiß ich, sag jetzt mal so eine typische Zahl, einen oder mehrere Lizenzmanagerinnen und Lizenzmanager, die dann diesen Hersteller in- und auswendig kennen und dann eben für diese Hersteller oder für diesen Hersteller dann die notwendigen Analysen vornehmen können, ne? Also die Lizenzbestimmungen im Detail verstehen, die Verträge, aber natürlich auch am Ende die, die Verwendung dieser Software nachvollziehen können, denn es gibt ja letztendlich dann gegebenenfalls irgendein System, was diese Nutzung vermisst. Dann gibt es also tatsächlich sehr technische Daten, die man ja auch verstehen muss. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dafür bräuchte man dann eben pro Hersteller, nehmen wir jetzt mal Microsoft, ein oder zwei, bei größeren Unternehmen, in Abhängigkeit von auch der Komplexität der Infrastruktur, vielleicht sogar mehrere Köpfe als diese zwei. Na, und dann könnte man sagen, der eine oder die eine übernimmt dann eher den kaufmännischen Part, das ist auch nicht ungewöhnlich, und der oder die andere eher den technischen Part. Na, und dann hat man eben pro Hersteller diese zwei Personen. Na, und die wären in der Logik ja irgendwo verantwortlich, dann immer nachzuhalten, welche Software jetzt ganz konkret dann eben von diesem Hersteller genutzt wird, welche Lizenzen man erworben hat, welche Bestimmungen dort gelten, wie viel man jetzt davon nutzt, wann und wo diese Lizenz gegebenenfalls ja auch mit Wartung verbunden wurde und wie lange das noch läuft, an welchen Stellen man dann letztendlich auch den Vertrag aktualisieren müsste, ist dann entsprechend in bestimmte vorgelagerte Prozesse eingebunden, wie zum Beispiel Bedarfsmanagement oder Demandmanagement, bis hin eben irgendwann zur Beschaffung. Und natürlich auch, was weiß ich, dann hinten raus auch in weiteren Abstimmungen im Bereich mit dem Service Management, mit Security etc. Ich platziere jetzt schon mal diese beiden Punkte, weil da komme ich später noch dann in der weiteren Besprechung wieder drauf zurück. So, jetzt kann man das also nochmal zusammenfassen. Ich sage es mal so, ungefähr 1 bis 2 Leute für einen Softwarehersteller. Jetzt könnte ich sagen, hast du als Kunde dann eben 5 Hersteller und dann nehmen wir jetzt mal sowas wie Microsoft, Oracle, SAP, IBM und meinetwegen jetzt noch irgendwas Spannendes wie zum Beispiel ServiceNow. Und jetzt muss man sagen, nicht jeder Hersteller ist gleich komplex. Es gibt da sicherlich welche, die sind weniger komplex und es gibt welche, die sind sehr komplex. IBM für sich ist zum Beispiel ein sehr komplexer Hersteller, ne? Genauso am Ende auch wie SAP. Ich würde sogar mittlerweile eben wirklich sagen, na, früher war Microsoft auch komplex. Ich meine, ich habe in meiner Zeit als Lizenzauditor für Microsoft auch noch Lizenzbestimmungen kennen müssen aus den 90er Jahren des vorangegangenen Jahrtausends. Ja, also das hat sich definitiv vereinfacht, das Produktportfolio. Da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen die Details jetzt kennen, wie sich diese einzelnen Subskriptionen zusammensetzen. Ja, alles klar, Haken ran. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann also eben diese 5, die ich gerade genannt habe, kann ich nochmal sehen, 2 mal 5 ist 10. Heißt also, wenn ich das gut machen möchte, und ich will jetzt nicht sagen, bitte, ne, also dass jetzt jeder hingeht und sagt, Hachenberger hat gesagt, es braucht pro Hersteller immer 2. Ne? Also es gibt auch Fälle, wenn das eben ein Unternehmen ist, was gar nicht so groß ist, wo man auch sagen kann, dass im Einsatz befindliche IT-Portfolio, also die Softwareprodukte oder Services, das ist dann eben irgendwie so ein geschüttelt Maß von, keine Ahnung, von jedem Hersteller so 20 bis 30 Stück. Da muss man natürlich jetzt auch nicht alle Details kennen. Was bringt mir das, wenn ich Lizenzbestimmungen von Produkten eines Herstellers kenne, die nicht in Verwendung sind? Ja, macht keinen Sinn. Also lange Rede, kurzer Sinn, aber ich sage es mal so einfach, nur als Orientierungsgröße kommt man dann eben bei 5 Herstellern auf 10 Personen. Jetzt kann man selber ausrechnen, ich sage es mal mit Personalvollkosten, sind das dann eben gerechnet irgendwie sowas um die wahrscheinlich, jetzt mal irgendwie so rausgespeichert, Eine Million, das klingt jetzt erstmal überraschend. Warum? Ne? Das sind jetzt also gerechnet pro Nase 100.000 Euro Personalvollkosten. Also da ist Lohn und Gehalt dabei, Sozialversicherung und dann können wir weiter mal Arbeitsplatzausstattung, Ausbildung, Trainings und so weiter. Ne? Also vielleicht setze ich das jetzt sehr hoch an, aber so geht eben auch am Ende eben ein Dienstleister hin, um dann, und jetzt kommt ja der Punkt, dann daraufhin dann ein entsprechendes Angebot zu machen. Ne? Weil die Überlegung des Dienstleisters ist jetzt auch, na, ja, der Kunde hätte ja die Wahl, dass am Markt über die Einstellung von entsprechend qualifizierten Personal dann auch, sag ich mal, zu lösen. Oder er nimmt mich als Dienstleister. Gibt's natürlich noch ein paar, ich sag's mal, Ansätze dann eben, die Dienstleister, ja, umsetzen können, die beim Kunden dann eben in der Variante, oder sag mal, in dem Setup nicht funktionieren. Die können natürlich sich eben noch spezialisieren oder haben dann noch vertieftes Expertenwissen, weil sie einfach mehrere Kunden in anderen Konstellationen betreuen und damit eben auch Einblick in Themenbereiche gewinnen, die der normale Lizenzmanager, wenn er immer nur auf seinen Topf von Lizenzen schaut, dann natürlich nicht auf die Idee kommt, genau so oder so ein Problem zu lösen. Also da gibt es ganz viele Gründe, warum natürlich solche Dienstleister kompetenzseitig in der Regel etwas besser sind. Und jetzt kommt die Kalkulation, ne? Wenn sie besser sind, heißt es auch, das Thema Problemlösung geht in der Regel ein bisschen schneller. Das heißt, die können im Falle eines Falles natürlich jetzt auch mal gerechnet auf die 10 Personen, von denen ich gesprochen habe, vielleicht ja sogar nur mit 5 oder 6 das Gleiche erreichen. Also mit 5 oder 6 Köpfen. Aber verlangt wird im Falle eines Falles natürlich ein Preis, der dann eben ja so sich unterhalb dieser, ich nochmal fiktiv angenommenen 1 Million Euro dann bewegt. Ja, und so bepreisen das am Ende Dienstleister. Ich meine, ich gebe hier keine Geheimnisse bekannt, das kann man am Ende, glaube ich, für sich selbst erschließen, wie das Ganze kalkuliert wird. Und natürlich sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei einem solchen spezialisierten Dienstleister in der Regel teurer, was Personalkosten betrifft, als eben ein Lizenzmanager, den man so am Markt finden und dann stellen kann. Ja, das liegt einfach eben an dem Erfahrungsschatz, die diese Kolleginnen und Kollegen dann haben und dann kosten die auch ein paar Euro mehr. Na, aber dafür sind die eben auch schneller und irgendwo, das muss ich wirklich sagen, überwiegt dann diese Kompetenz und die damit realisierte Zeitersparnis und auch die Qualität der Empfehlungen dann hoffentlich das, ich sage es mal, das Szenario, wo ein Kunde sich dann eben für eine, sag mal, eine eigene Mannschaft entscheidet, die dann eben über ja, entsprechende Recruiting-Maßnahmen dann hoffentlich zusammengestellt wird. Ja? Und im Einzelnen, und das muss man auch sagen, kann man ja vielleicht dann irgendwann oder kommt man zu dem Punkt, genau für den Hersteller findet man halt niemanden. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass man hier immer sozusagen entweder komplett Insourcing, komplett Outsourcing betreibt oder so immer dieses komplett Do-it-yourself und das komplett gibt's an einen Dritten. Da gibt's auch Mischformen, ne? Dass man sagt, was war in Microsoft, das machen wir immer selber, ist ja überhaupt kein Thema. Bei SAP, da trauen wir uns nicht ran, da fehlt uns die Kompetenz, das geben wir raus. Also auch solche Konstellationen sind durchaus denkbar. Und jetzt aus dieser Überlegung heraus könnte man dann, ich sage jetzt mal auch natürlich nochmal zu so einer grundsätzlichen Kostenbewertung kommen und bitte hier, das soll jetzt auch nicht von irgendwelchen, ich weiß ja auch, dass hier sicherlich auch Vertreter von anderen Beratungshäusern mit zuhören, schöne Grüße an der Stelle, dass ich jetzt sage, das sind die Preise, die wir jetzt verlangen, also das sind jetzt reine Referenzpreise, die ich einfach mal versucht habe, sozusagen über eine logische Herleitung zu ermitteln, dass man ja sagen könnte, wenn jetzt also ein Unternehmen mit bis zu, sag mal, 5000 IT-Usern sich jetzt überlegt, eben einen Dienstleister zur Seite zu stellen, der da unterstützen soll und dann meinetwegen eben für diese 5 Hersteller und jetzt wirklich unter der Prämisse, da findet im Bereich Lizenz Compliance Management, also diejenigen, die wirklich dann eben immer die Lizenzen gegen die Nutzung stellen, Berichte erzeugen und so weiter, ne? Also dieser Prozess, dieser Kernprozess, käme man wahrscheinlich so ungefähr auf, ja, ich sag mal sowas 70.000, 80.000 Euro im Jahr an Dienstleisterkosten. Ja, damit verbunden, und das ist, ich gebe jetzt ein paar Beispiele noch für größere Kunden, ist dann in der Regel irgendwie was verbunden mit entweder einmal im Jahr ein großer Bericht und aller Quartale irgendein kleinerer und meinetwegen einmal im Monat irgendwie so eine Statusmeldung. So muss man sich das vorstellen. Im Übrigen ist sowieso dieses Setup sehr vergleichbar mit der Hinzuziehung von externen Steuerberatern. Ne? Also da habe ich ja auch irgendwie meinen Jahresbericht und meine Quartalsberichte und meine Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist das, was dort ein Berater im Bereich Lizenzmanagement an Dienstleistung für so einen Kunden erbringt, in dem Setup eines Teams, ja, mit dem, wie gesagt, mit den Leistungen eines Steuerberaters halt wirklich sehr, sehr, sehr vergleichbar. Und da kommt man eben nochmal bei einer Unternehmensgröße von 5000 IT-Usern Und da gibt es sicherlich auch Unternehmen, die mehr verlangen würden. Ne? Das ist jetzt immer eine Frage, ne? Was man wirklich final konkret machen soll. Also ich rede jetzt hier nicht über die Details, die einzelnen Leistungspakete und wenn es dann halt besonders schön und besonders glänzend sein muss, dann wird es vielleicht auch ein bisschen teuer, wenn man da ein bisschen mit mehr Pragmatismus rangeht. Wird es vielleicht ein bisschen günstiger? Ist kein Tool da, wird es ein bisschen teurer? Ist ein Tool da, wird es ein bisschen günstiger? Also da gibt es ja ganz viele Facetten, die am Ende diesen Preis final bestimmen. Ja, bis hin zu der Frage, ist der Kunde dann eben auch in seiner Mitwirkung wirklich so aktiv, wie man das erwarten darf? Also solche Parameter fließen bei so einer Kalkulation mit ein. Ne? Aber 5.000 IT-User, circa 70.000 bis 80.000 Euro. Für circa 4 bis 5 dieser Softwarehersteller. So, jetzt nehmen wir mal einen Schritt weiter, verdoppeln wir mal den Wert. Also wenn wir dann so bei 10.000 IT-Usern sind, da muss man dann sagen, ist es jetzt nicht, dass das jetzt verdoppelt wird, aber wir könnten mal davon ausgehen, dass der Preis irgendwo dann zwischen 150 und 200.000 Euro pro Jahr liegt. Ne? Und jetzt verfünffachen wir das Ganze mal. Jetzt reden wir dann irgendwas über 50.000 IT-User. Ja, da kann der Preis schon irgendwo schwanken zwischen, ich sag mal, irgendwas wie 500.000 Euro und 1 Million Euro pro Jahr, vielleicht sogar mehr. Ja, also wie gesagt, da, ich habe schon ein paar Parameter genannt, bis hin zu so Fragen, und bei so großen Kunden darf man das nicht außer Acht lassen. Dann gibt's vielleicht divisionale IT-Organisationen mit ihren eigenen Befindlichkeiten. Und vielleicht eben auch sowieso ein Potpourri an verschiedenen Tools und all diese Aspekte nochmal. Da wird es dann auch etwas schwieriger, so einen Managed Service zu bepreisen. Aber das, mir geht's ja nur um diese, so diese grundsätzliche Idee, ja, wie letztendlich eben auch am Ende ein Dienstleister an seine eigenen Kosten herangeht, ne, und wie eben auch ein Unternehmen in der Bewertung vorgehen würde, um sagen zu können, das wäre ungefähr der Preis, den ich auch bereit wäre zu zahlen. Ja. So, aber was natürlich sozusagen der Elefant im Raum, ne, the elephant in the room ist, ist immer noch die Frage, was soll ich jetzt eigentlich, oder nee, also was ich als Dienstleister mit dem Managed Service erreichen will, ist hoffentlich, also für mich ist das klar, ich hoffe für die anderen, die da draußen solche Leistungen anbieten auch. Ich habe da vielleicht auch sicherlich hier und da eine ganz andere Schwerpunktsetzung, aber ne, das ist halt, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, das ist meine persönliche Nummer. Aber die Frage nochmal aus Sicht des Kunden, der stellt die sich ja auch. Also was will ich mit so einem Managed Service erreichen? Und ich merke ganz ehrlich, dass da immer so eine Diskrepanz, ich sag mal zumindest über die Laufzeit eines solchen Servicevertrags entsteht, weil die Erwartungshaltung der Kunden enorm hoch ist und enorm, ich komme gleich, warum ich das so betone, so enorm hoch ist und auf der anderen Seite dann nach 2 oder 3 Jahren so eine gewisse Ernüchterung eintritt, dass irgendwie das ja doch doof war, jetzt die Entscheidung. Und man hätte wohl doch lieber jemand von außen einstellen sollen. Hätte man doch lieber noch ein Jahr gewartet. Jetzt zahlt man da irgendwie 3 Jahre gefühlt 3 Millionen Euro. Ja? In Summe. So, also was soll mit dem Service erreicht werden? Um das auch nochmal einzuordnen. Also natürlich ist der Fokus von solchen Managed Service Ansätzen sicherlich immer aus Sicht des Kunden damit verbunden, ich will jemanden haben, der sich wirklich so gut damit auskennt, dass ich bei all den ganzen Details und Problemchen hier und da und Komplexitäten hier und da nicht irgendwo einen Fehler mache. Also ich möchte als Kunde compliant sein. Ja, ich möchte vermeiden, dass ich mich an irgendeiner Stelle hier falsch lizenziere. Also falsch, das ist in der Regel eigentlich erstmal entweder tatsächlich das Falsche, aber noch konkreter, zu wenig von dem, was ich dann final nutze. Ja? Und insofern ist natürlich auch diese Dienstleistung ein sehr, sehr wichtiger Kontrollprozess. Ich komme wieder auf mein Beispiel mit der Steuerberatung. Natürlich ist das gleiche Problem. Ne? Also wenn mir natürlich irgendwas durch die Lappen geht und ich zahle irgendwelche wichtigen Steuern nicht, dann kann ich ganz schnell mit dem Finanzamt in den Clinch kommen und dann kann es richtig, richtig teuer werden. Und naja, also gehen wir mal da nicht in die Details. Gleiches Problem, vielleicht jetzt nicht in dieser Kritikalität, aber doch, wenn eben ein Softwarehersteller eben einen Kunden auditiert, ist das Risiko da, er findet was und dann kann es teuer werden. Und abgesehen davon, dass daraus so Ripples entstehen, also so Nachfolgeeffekte wie ja bei der nächsten Vertragsverhandlung, lieber Kunde, da gebe ich dir aber keinen Discount mehr. Naja, und so weiter und so fort. Na, also das wollen die Kunden vermeiden. Ja, und damit wird am Ende dieser Prozess eben ein wirklich wichtiger und nicht wegzudenkender Kontrollprozess. Jetzt ist es aber natürlich auch so, in dem Zusammenhang muss man sich dann immer wieder die Frage stellen, der dient grundsätzlich also dazu, wirklich mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Ja, ich komme gleich noch auf das Problem dieser Sichtweise zu sprechen. Man könnte sich ja überlegen, na, warum ist dann trotzdem Unzufriedenheit da? Und wie gesagt, ich komme gleich noch dazu. Das nächste wäre natürlich, dass ich sage, also ich kann diese ganzen Zahlen irgendwie sowieso nicht einordnen, da brauche ich jemanden, der dann eben für diese Transparenz sorgt, der mir hilft, diese Zahlen, die da irgendwo hin und her geschoben werden, entstehen und auch verarbeitet und dann irgendwo in einem schönen Dashboard landen, der mir hilft, zu verstehen, was da ist. Naja, erstmal grundsätzlich natürlich diese Zahlen zusammenträgt, der dann auch weiß, welche Fragen gestellt werden müssen, damit dann eben die notwendigen Zahlen da sind, dass sie eben auch die notwendige Qualität haben. Naja, gehen wir wieder in die ganzen Details, ne? Also Vollständigkeit, Richtigkeit, Belastbarkeit dieser Zahlen. Und der nochmal mir das eben in irgendeiner Form interpretiert und mich damit eben auch befähigt, in irgendeiner Form dann vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Ja, und eine mögliche Entscheidung daraus wäre ja, ich kann mit der Erkenntnis aus einem solchen Service zum Beispiel eben auch in eine Verhandlung mit einem Softwaresteller gehen und dann irgendwie gehoffterweise, ne, oder erhoffterweise dann einen besseren Vertrag für mich verhandeln. Und da geht man dann immer eben mit so einem Maß von Erwartung in diese Dienstleistung, dass dann so ein Dienstleister natürlich dann auch Kosteneinsparungen realisiert. Ist ja irgendwo nachvollziehbar. Also, aber Einsparungen vielleicht jetzt nicht unbedingt so im Sinne von, man hat dann wirklich auch über die Laufzeit des Vertrags immer so einen kontinuierlich reduzierten Cash-Out, ne? Also, dass dann wirklich am Ende mehr in der Kasse übrig bleibt. Ich würde es natürlich auch mit verbinden, mit so einem Thema wie, ich vermeide ja auch Fehlinvestitionen. Geld wird ausgegeben, aber ich gebe es für das Richtige aus. Ja, so, und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Und zu guter Letzt könnte ich noch sagen, ja super, also so ein Dienstleister, der könnte mir natürlich auch noch helfen in verschiedenen anderen internen Abläufen. Also was weiß ich zum Beispiel, er kann dem Einkauf zuarbeiten, im Service Management, ne? Also der kann sich mit denen abstimmen. Und ja, da merkt man jetzt aber schon, dass das ja ziemlich viel dann irgendwie ist und auch eine hohe Integration des Dienstleisters in die eigene Organisation erforderlich macht. Also na, damit dann eben wirklich gut beraten wird, und das ist jetzt eben auch ein wichtiges, kommen wir mal zu diesen Lessons Learned, ne, aus vielen, vielen Projekten und vielen Kundenkonstellationen, die ich für mich da so in meinem Kopf so abgespeichert habe, ist so die Wirkung des Managed Service eben aufgrund dieser ich sag jetzt mal, dieser Rahmenparameter, wie ich bin ja erstmal extern, ich muss erstmal verstehen, wie der Kunde tickt, ja. Ich muss überhaupt erstmal die Ansprechpartner richtig kennenlernen. Die müssen mich kennenlernen. Wir müssen uns einschwingen, eingrooven, ja. Damit eben am Ende da auch nicht so dieses Gefühl entsteht, fire and forget und ach, der Dienstleister, der versteht mich ja eh nicht, wenn die Zahlen kommen, kannst du eh zur Seite legen, weil der hat ja überhaupt keine Ahnung von meinem Business. Mit anderen Worten, bis ich überhaupt als Dienstleister diese Einblicke in eine Organisation habe, vergeht bisweilen ein Jahr, vielleicht sogar länger. Also das sind wirklich so Anlaufeffekte, da hat man auch mal Reibungsverluste, und meine ich Verluste wirklich im Sinne von, da knallt's auch mal, ne? Weil sich plötzlich Leute irgendwie gegängelt fühlen oder eben vielleicht auch so nach dem Motto, ich muss mich jetzt da nackig machen vor jemandem, also nicht buchstäblich, sondern einfach, ich muss jetzt plötzlich Zahlen liefern, wo ich das nie machen musste, aber jetzt plötzlich muss ich es tun. Ja. Und diese Reibungsverluste, die führen dann schon in dem ersten Jahr hier und da durchaus zu so einem Frust, der sich da aufbaut. Ne. Könnte man sagen, im zweiten Jahr wird es dann so langsam besser und im dritten Jahr hoffentlich, ne, verstetigt sich das Ganze. Ne. Dann kennt man sich, die haben ja bis jetzt gute Arbeit geleistet. Ne. Aber ich kann nochmal sagen, also ohne diese richtige Integration ist das, ist diese Hoffnung, dass das besser wird, auch über die Zeit, extrem, ich sage jetzt mal, zumindest gefährdet im Sinne des Eintritts einer positiven Bewertung dann. Ne? Also ich habe die Hoffnung, das wird gut, ne? Dienstleister und Kunde gehen nicht wirklich so aufeinander zu und stimmen sich nicht wirklich so intensiv ab. Der Dienstleister hat vielleicht auch gar nicht so das große Interesse, den Kunden so intensiv kennenzulernen. Ist ja auch mit Zeit verbunden, also ne, das muss man eben überlegen, wie man das dann einpreist, aber lange Rede, kurzer Sinn, man bleibt sich eigentlich irgendwo fern, und das ist dann so immer so Ferndiagnose, ich habe da mal einen Bericht gesehen, da ist mal wieder ein Minus, dann würden wir jetzt das und das empfehlen, und dann sagt der Kunde, ja, aber du hast überhaupt nicht verstanden, also das Minus ist nur temporär, und wenn ich jetzt was nachkaufe, dann habe ich eigentlich gar nicht das erreicht, was ich wollte, außerdem will ich was ganz anderes, bitte hilf mir, und der Dienstleister, ja, aber ich bin doch eben jetzt hier nur remote, und was soll ich mich jetzt hier mit dir beschäftigen? Ich hoffe, dass die meisten Dienstleister da draußen nicht nach diesem Credo arbeiten. Ja, so, ein weiterer Lessons learned ist natürlich, dass eben diese erwartete Wirkung, diese Benefits, ja, dass die irgendwo auch über die Laufzeit des Managed Service Vertrags so ein bisschen zurückgehen, also rückläufig sind. Also man kommt, ich kann es ja wirklich sagen, man kommt natürlich als Dienstleister einen Kunden rein, der irgendwie völlig verzweifelt war, weil er hat niemanden gefunden und gesagt, ich muss da unbedingt was machen. Und dann guckst du natürlich auf die ersten Reports und denkst dir, ach du liebes bisschen, ne? Katastrophe, der Vertrag passt nicht auf das, was genutzt wird, es sind die falschen Lizenzen gekauft worden. Es ist wirklich absolutes Chaos, nichts funktioniert, es ist einfach schlecht. Und jetzt kommt der Helfer, ne, und sagt, lieber Kunde, komm, jetzt nehme ich dich auch an die Hand und das müsste jetzt gemacht werden und hier und da müsste man was optimieren, da kannst du was weg konfigurieren, hier kannst du was durch, ich sage jetzt mal, eine Ansprache beim Lieferanten oder Hersteller dann auflösen und dann sitzt der Kunde nach dem ersten Jahr da und sagt, oh, ey, jetzt bin ich das problemlos, aber zweites Jahr, dann wartet der Kunde immer noch so, wo ist denn jetzt die nächste riesige Einsparung, wo ist die nächste erkannte Risikolücke, ne, die ich dann auch, ich muss das ja auch meinem Management immer wieder erklären, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Und dann tritt da so eine Ernüchterung ein, dass nach irgendwie so der, wie gesagt, dem ersten, zweiten Quartal im zweiten Jahr so irgendwie dann, ja, wir haben da mal wieder so eine Abweichung festgestellt. Hier gab's dann irgendwie wieder eine fehlende Lizenz. Ja, da holst du halt irgendwie doch keine Katze hinterm Ofen vor, ne? Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Idee hinter dem Managed Service ist natürlich eine Verstetigung. Also auch, dass durch diese Erkenntnisse Empfehlungen ausgesprochen werden, die ja wiederum auf Kundenseite zu einer Verbesserung beitragen, zu einer Professionalisierung, zu robusteren Prozessen, also zu einer organisatorischen Resilienz und wie es alle, ne, kann man jetzt wieder ganz tolle Marketingbegriffe verwenden, aber es geht darum, den Kunden besser zu machen. Ja. Und wenn ich das natürlich habe, dann habe ich am Ende eben aber auch eins, weniger Probleme, die ich feststelle als Dienstleister. Jetzt könnte ich immer sagen, das muss ich vielleicht dann eben auch entsprechend dem Kunden auch von Anfang an klar machen. Ne? Also dass diese Erwartungshaltung, dieser Wirkung des Managed Service im Sinne von Einsparung und Risikovermeidung, dass das irgendwann sicherlich auf so eine Art Grundrauschen zurückgeht. Und da könnte ich jetzt sagen, dieses Grundrauschen ist ja trotzdem wichtig, weil wenn man, ich könnte jetzt auch so dieses Beispiel machen, ja gut, der Managed Service im zweiten Jahr hat nichts mehr gebracht, da brechen wir das jetzt ab, dann ist natürlich die Gefahr groß, weil dann wiederum diese kontinuierliche Kontrolle natürlich nicht da ist, dass das hinten raus wieder ausfasert, ne, und dann wieder solche Ausschläge nach 2-3 Jahren festzustellen sind. Gut, dann könnte ich sagen, also wenn ich das also merke, kann man auch über Szenarien sprechen, wo dann beispielsweise eben im ersten Jahr eine höhere Frequenz bei bestimmten Berichten einfach festgelegt wird und im zweiten Jahr geht diese Berichtsfrequenz nach unten und damit auch die Kosten und dann hat man hoffentlich im dritten Jahr sowas eben wie so eine Art so einen optimalen Kontrolllevel, ja, also da fällt nichts runter, aber es kostet auch nicht so viel, um dieses Niveau zu halten. Das ist übrigens kein schlechter Ansatz, nicht. Ja? So, aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Nächste Lesson learned, ne? Das ist ja auch, warum auch immer, ne? Unternehmen haben manchmal Geld, um sich ein Tool zu kaufen, aber haben dann nicht die Leute, die es halt bedienen. Ist also auch nachvollziehbar, dass gerade über solche Managed Service Ansätze dann immer auch so Defizite in diesen Tools versucht wird zu kompensieren. Ne? Also das kann das nicht richtig, das kann den Hersteller nicht, das haben wir nicht gekauft. Hier fehlt so ein Regelwerk, das kommt über sowieso mit falschen Daten zurück. Na, jetzt soll der Dienstleister dann genau diese Lücke füllen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn du mal mit ein bisschen mehr Energie an das Thema rangegangen wärst, lieber Kunde, hätte man ja, Entschuldigung, wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen direkt bin hier, hätte man ja auch eins erreichen können, nämlich, dass das Tool wirklich das macht, was es soll. Kann auch sein, ich hätte vielleicht endlich mal wirklich das Tool gefunden, was eigentlich wirklich meine Anforderungen erfüllt. Ja? Sondern wenn natürlich jetzt auch über die Laufzeit des Managed Service Vertrags am Ende der Dienstleister auch dazu beiträgt, diese Defizite in diesem Tool jetzt nicht einfach nur sozusagen unter so einen Mantel des Schweigens zu packen, ne, also nach dem Motto, lass uns nicht darüber reden, weil je schlechter das Tool ist, umso einfach, also wahrscheinlicher ist es, dass der Kunde mit uns weiter zusammenarbeiten muss, ja, sondern der den Kunden auch ernst nimmt und sagt, Kunde, wir können das noch ändern, wir können das noch ändern. An dem Punkt kommt selbst das beste Tool nicht mehr weiter. Das sind ja alles durchaus Wahrheiten, ja. dann kann es natürlich auch sein, dass auch da der, ich sag mal, grundsätzliche Unterstützungsbedarf durch den Dienstleister auch über die Zeit hin zurückgeht. Und das sollte man in solche Verträge mit einplanen, naja, und so weiter und so fort. Also das sind wirklich wichtige Lessons learned. Und wichtig ist natürlich auch am Ende, ist das, damit eben auch so ein Dienstleister nicht an Bedeutung verliert in diesem Setup, ist das die Einbindung in solche Prozesse wie nochmal Demand Management, Architektur, Change Management, Procurement, Beschaffung, ne? Vendoren Management, Service Management, Security Management wirklich auch bis zu diesem Punkt gedacht wird. Also, dass das nicht nur damit endet, dass man an irgendeinen Verteiler irgendeinen Bericht verschickt, sondern dass die Erkenntnisse, die sich eben aus dem Asset Management ergeben, und da kann ich nur dazu einladen, auch meine anderen Podcasts sich nochmal anzuhören oder auf meinem YouTube-Kanal sich das ein oder andere Video anzuschauen. Es gibt so viele gute Erkenntnisse, die dann am Ende dazu beitragen können, Ursachen für Probleme in anderen Bereichen sauber zu adressieren und dann wirklich einen echten Pack anzuhaben, um diese Ursachen der Probleme anzugehen. Und dahingehend ist das nach meinem Dafürhalten fast irgendwie eine ganz logische Konsequenz, dass über die Dauer dieser Dienstleister-Kundenbeziehung die Einbindung des Dienstleisters eben auch durchaus intensiver wird. Ich sage nicht immer zeitlich umfangreicher, aber intensiver. Einfach eben im Sinne von, ich kenne dich jetzt, lieber Kunde, ne? Aber ich nehme jetzt eben meinetwegen auch die mir zur Verfügung stehenden Zeitressourcen und investiere die da rein, dass ich mit dir gemeinsam in solche Abstimmungsrunden gehe und dir da eben auch helfe, meinetwegen dem eigentlichen Verantwortlichen, Compliance-Verantwortlichen, ne, dann eben diese Dinge auch sauber zu adressieren. Ne? Es wäre natürlich auch gut, dass der Dienstleister dann solche Kompetenzen hat. Ne? Also wie gesagt, ich stehe da auch gerne als Ansprechpartner logischerweise und als Dienstleister zur Verfügung. Ja, und wenn das natürlich eben nicht passiert, und das ist jetzt auch wieder das Risiko, und das ist nochmal dieses Thema so, als der Dienstleister und ich bin der Kunde, den lasse ich nicht so nah an mich ran. Also ich sage ganz ehrlich, wer das so handhabt, dass ich den Dienstleister gerade im IT-Asset-Management nicht an mich ranlasse, also bitte, ja, nochmal, also jetzt nicht im buchstäblichen Sinne, sondern eher so, dass man sich wirklich stark miteinander in gewisser Weise vernetzt, also dass man einen sehr intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch hat, ja, dann verlieren eben auch die Aussagen des Dienstleisters an Bedeutung oder müssen immer dann im Kontext der eigenen Organisation nochmal interpretiert werden. Ich mache das nochmal fest, ne? Also bloß weil mir Lizenzen fehlen laut irgendeinem Bericht, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt irgendwie sofort loslaufen muss als Kunde, da was zu kaufen, bloß weil der Dienstleister halt oder die Standardantwort auf eine Lizenzlücke ist, Kunde, du musst kaufen. Ja? Oder die Standardantwort auf einen Überbestand ist, Kunde, du musst das abstoßen. Da kommen halt viel mehr Aspekte zum Tragen, um wirklich am Ende auch eine gute Empfehlung auszusprechen und dann vielleicht auch mal zu sagen, okay, geh mal, lass mal einen Schritt zurückgehen, lieber Kunde. Ne? Das ist jetzt erstmal ein Fakt, da müssen wir jetzt ja auch irgendwie drauf reagieren, aber was wäre wirklich jetzt ein adäquater Ansatz, um mit diesem erkannten Problem umzugehen? Wir glauben, wir haben die Ursache erkannt, jetzt lass uns mal mit dem vorgelagerten Bereich Anforderungsmanagement sprechen, weil irgendwie sind die immer unklar in dem, was sie dann am Ende von der Fachseite da irgendwie aufnehmen, kaufen immer dann am Ende, der Einkauf kauft dann das falsche Zeug und du hast dann immer irgendwie abweichende Bestände von Nutzung und Lizenzen in deiner Bilanz. Lass uns das doch mal richtig angehen. Ne? Und daraus ergeben sich natürlich im Einzelfall auch noch so Spin-off-Projekte, noch ein paar Ergänzungsleistungen. Und dann, glaube ich, kann so ein Managed Service wirklich gut sein. Ja. Aber wie gesagt, das muss dann jeder Kunde für sich selbst auch nochmal bewerten. Und ich hoffe nur, und das ist so die Aussage in Richtung nochmal der Kunden, die jetzt auch zuhören, ich wirklich wünsche immer ein gutes Händchen bei der Auswahl der Dienstleister. Es gibt viele da draußen und da sind auch gute dabei. Ich würde hoffen, dass ich auch als einer derjenigen gesehen werde, die dieses Qualitätskriterium dann auch erfüllen. Und aber an der Stelle soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten
Mal. Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.